Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, den 17. Vers. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir uns heute Morgen noch einmal mit diesem Wort befassen, dann um zunächst zu bekräftigen, dass unser Dasein als neue Kreaturen, als neue Schöpfung nicht in unserem Tun liegt, sondern in dem, was Christus ist, beziehungsweise was Christus nach Gottes Ratschluss für uns getan hat. Es geht hier nicht um ein Tun unsererseits, sondern um ein Sein in Christus. Anschließend wollen wir auf die Frage eingehen, ist wirklich alles neu geworden? Oder nur einiges? Ist alles neu geworden? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, so lautet ein bekanntes Sprichwort, das auf Aristoteles zurückzuführen ist. Was wollte dieser griechische Philosoph damit sagen? Nun, Aristoteles lehrte in seiner Ethik, dass man das Ziel, ein tugendhafter Mensch zu sein, nur durch ein ständiges Einüben bestimmter Tugenden erreichen könnte. Nach der Weise, Übung macht den Meister. Das ist ein äußerst wertvoller Grundsatz für alle Bereiche unseres Lebens. Voraussetzung für unser tugendhaftes Menschsein wäre ein Lernprozess in Denken und Tun, so lehrte Aristoteles. Und diese Ansicht drang auch in die Theologie der Kirche ein. Dieses Denken ist dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus allerdings völlig entgegengesetzt. Im Evangelium geht es um das Verhältnis Gottes zum Menschen und vom Menschen zu Gott. Und da gilt ein anderes Prinzip. Da heißt es, was du bist, das bist du nicht aufgrund dessen, was du tust, sondern aufgrund deiner Glaubensverbundenheit mit Christus. Da geht es also umgekehrt als bei Aristoteles. Dein Dasein als eine neue, Gott wohlgefällige Schöpfung hast du also ausschließlich in Christus. Ist jemand in Christus, so haben wir gelesen, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so lehrte auch Luther, nicht dadurch, dass wir das Rechte tun, werden wir vor Gott gerecht, sondern dadurch, dass wir gerecht sind, tun wir das Rechte. Oder anders ausgedrückt, nicht dadurch, dass wir uns vorbildlich verhalten, werden wir zu neuen Menschen, sondern dadurch, dass wir neue Menschen sind, und zwar in Christus, verhalten wir uns recht. Nicht dadurch, dass ein Baum Frucht bringt, empfängt er Leben, sondern weil er Leben hat, bringt er Frucht. So rum ist es richtig im geistlichen Bereich, in unserem Verhältnis zu Gott. Wir haben es also in der Erschaffung der neuen Kreatur, der neuen Schöpfung, des neuen Menschen nicht mit dem beständigen Bemühen des alten Menschen zu tun, ein neuer Mensch zu werden. Und mag er sich noch so fromm darstellen, dieser alte Mensch, sondern wir haben dieses Ergebnis, dieses Ziel bereits erreicht, und zwar in Christus. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. Christus, das haben wir betont, ist der zweite Adam, der neue Mensch, vom Himmel herabgekommen, gestorben und leiblich auferstanden von den Toten. In seiner Stellvertretung sind auch wir durch den Glauben als mit ihm Gestorbene und mit ihm Auferstandene eine neue Schöpfung. Wir sind es bereits. Alles andere folgt daraus. Diese neue Schöpfung hat Gott von Ewigkeit her geplant. Und sie wurde in dieser Zeit und Welt nach dem Sündenfall als absolute Notwendigkeit offenbar, nachdem sich der Mensch in seiner Sündhaftigkeit und Verlorenheit für immer als unverbesserlich zeigte. Also die Geschichte hat es offenbar gemacht, dass eine absolute Neuwerdung, eine absolute Neuschöpfung nötig war von Seiten Gottes. Das hat die Geschichte dadurch gezeigt, dass der Mensch immer wieder gottlose Wege gegangen ist. Er ist von Natur aus, von Hause aus eben ein Sünder. Die tief sitzende Wurzel der Sünde im Herzen des Menschen hat für immer jegliches religiöse oder auch sonstige Bemühen des Menschen vergiftet. Bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte, als Gott die Welt in ihrer Gottlosigkeit durch die Sintflut richtete und er mit Noah und seiner Familie einen neuen Anfang machte, wird uns mitgeteilt, dass dieser Neuanfang immer noch den Keim des Bösen in sich trug. Das zeigte sich nicht lange nach der Sintflut im Verhalten Noahs und im Verhalten eines seiner Söhne. Seine Natur, die seit dem Sündenfall genauso sündig war wie die Natur aller Menschen, hatte Noah mit hineingenommen in die Arche und mit hineingenommen in den Neuanfang. Gott fand also niemanden unter den Menschen, mit dem er einen vollkommen neuen Anfang machen konnte. Auch nicht Noah, von dem es ja bekanntlich heißt, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Wenn Noah in unserer Zeit leben würde, so würde es wahrscheinlich seinesgleichen nicht auf dieser Erde geben. Dennoch war Noah, auch Noah, ein Sünder von Natur wie alle anderen auch, die damals während der Sintflut umkamen. Noah war von Hause aus, von Natur aus nicht besser. Er war ein Sünder. Gott hätte die Menschheit noch so oft richten können, um eine neue Welt zu schaffen, in der die Gottlosigkeit keinen Raum hat oder haben würde. Es wäre ein Bemühen, das an der unveränderlichen Sündhaftigkeit des Menschen gescheitert wäre. Er hätte keinen sündlosen Menschen für einen Neuanfang finden können. Und darum gab er dann auch später dem Volk Israel nicht das Gesetz, um dadurch neue Menschen zu schaffen, sondern sie von ihrer Ohnmacht, den Willen Gottes zu tun, zu überführen, sie zur Erkenntnis der Sünde zu führen, wie Paulus auch sagt im Römerbrief, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gott wollte sie durch seine Gesetzgebung davon überführen und ihnen diese Erkenntnis schenken, dass der Weg Gottes nach dem Gesetz zu schwer für sie war. Der Weg Gottes ist auf dieser Ebene des Gesetzes zu schwer, um einen neuen Menschen zu schaffen. Ja, unmöglich. Und darum, kommen wir kurz zurück zu Noah, und darum wollte er hinfort auch nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn, so sagt er, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Es ist, um das mal nach menschlicher Weise auszudrücken, als wenn der Herr sagen wollte, es hat gar keinen Zweck, es hat überhaupt gar keinen Sinn, noch einmal ein solches allumfassendes Verderben über die Menschen kommen zu lassen, weil aus der alten Welt und dem alten Menschsein heraus eine totale Neuschöpfung nicht möglich ist. Und darum verheißt der Herr, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieses Versprechen kann Gott allerdings nur geben aufgrund des Brandopfers, das Noah, nachdem er die Arche verlassen hatte, Gott auf einem Altar darbrachte. Das war das Erste, was er tat. Nachdem er mit seiner Familie die Arche verlassen hatte, baute er einen Altar und brachte auf diesem Altar ein Brandopfer dar. Und aufgrund dieses Brandopfers konnte Gott der Menschheit diese wunderbare Verheißung geben: solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Doch hatte dieses Brandopfer, das Noah damals darbrachte, noch einen tieferen Sinn, als dass es nur eine irdische Verheißung im Blick auf Gottes geduldiges Verhalten mit den Menschen begründete. Es war ein Hinweis auf die Neuschöpfung, die Gott ebenfalls vor Erschaffung der Welt vorgesehen hatte. Wobei das Brandopfer das stellvertretende Leben Christi bis in den Sühnetod zur Verherrlichung Gottes symbolisierte. Es war ein Feueropfer, das ganz, völlig auf dem Altar verbrannt wurde, auf dem Brandopferaltar, als Zeichen der stellvertretenden Ganzhingabe. Empor für Gott, es war ein Emporopfer, ganz auf Gott ausgerichtet. Gott zu einem lieblichen Geruch, wörtlich zu einem Geruch der Beruhigung, der Ruhe. Ein Opfer, auf dem Gottes Herz mit Wohlgefallen ruhte, mit dem er absolut zufrieden war, weil es vollkommen seinem Willen entsprach. Das ist das Brandopfer, das Leben Christi. In der Person seines lieben Sohnes setzte Gott den neuen Menschen in diese Welt, sodass alle, die an ihn glauben, neue Menschen sind, die zunächst und immer wieder ruhen, nicht in sich selbst, auch nicht in dem, was sie tun, sondern in Christus und dem, was er ist und was er an unserer Stelle vollkommen vollbracht hat. In ihm ruhen wir, weil auf ihm das ganze Wohlgefallen des himmlischen Vaters ruhte und ruht. Und auf seinem vollbrachten Erlösungswerk. Es geschah ganz nach dem Willen Gottes. Das ist das Brandopfer. Dass all das, was geschah, auch das, die Darbringung des Sündopfers, nach dem Willen des Vaters geschah, als Brandopfer. Das war Ausdruck des Lebens Christi. Seine Vollkommenheit, die nur die Verherrlichung Gottes suchte. Das ist Brandopfer. Und glauben wir an dieses Brandopfer, nehmen wir es im Glauben für uns in Anspruch, dann wissen wir, Gottes Wohlgefallen ruht auch auf dir und auch auf mir. Das ist wunderbar. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Hat er Wohlgefallen an seinem Sohn, so hat er auch Wohlgefallen an dir, weil du in Christus bist. Du bist in Christus eine neue Schöpfung. So heißt es in dem wunderbaren Lied: auf dem Lamm ruht meine Seele. Selger Ruheort, süßer Friede, füllet meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Ein wunderbarer Vers, der leider in unserem Liederbuch fehlt. Warum, weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis, ne? Ich habe ihn da vergeblich gesucht und habe ihn woanders gefunden. Noch einmal dieser wunderbare Vers. Selger Ruheort, Golgatha, so können wir sagen, die Auferstehung Jesu, das leere Grab. Selger Ruheort, süßer Friede füllet meine Seele jetzt. Warum? Da, wo Gott mit Wonne ruht, nämlich auf seinem Sohn und seinem vollbrachten Erlösungswerk, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Es ist ein Lied, das so recht zur Abendmahlsfeier passt, in der es ja ausschließlich, ich betone das, in der es ausschließlich um Danksagung und Lob im Blick auf Christus und sein vollbrachtes Heil geht und nicht ums Bitten um Kraft und Weisheit für ein entsprechendes Verhalten in der Nachfolge Jesu. Darum geht es im Abendmahl nicht. Im Abendmahl geht es nur um das, was Gott in Christus getan hat. Da geht es um Danksagung, um Anbetung, um Lobpreis. Nicht um ein Bitten, Herr, ach, schenk mir doch dieses und jenes, damit ich auch dementsprechend in der Nachfolge Jesu wandeln kann. Darum geht es in der Abendmahlsfeier nicht. Und deshalb ist dieses Lied so passend eben auch für jede Abendmahlsfeier. Dass wir ausschließlich in Christus zur Ruhe kommen, das schmeckt unserem alten Menschen ganz und gar nicht. Das will er gar nicht hören, am liebsten nicht. Am liebsten möchte der alte Mensch immer nur das hören, was man tun soll. Auch der fromme alte Mensch. Nicht nur der moralisch gute Mensch in dieser Welt. Ich werde gerade dabei daran erinnert, dass es eine Zeit gab, in der ein katholischer Priester, Pater Leppich, so hieß er, die Massen an sich zog. Was hat er verkündigt? Moral hat er verkündigt. Und zwar mit großem Erfolg. Die Leute wollten das hören, was sie tun sollten, um Gott wohlgefällig leben zu können. Dafür ist der alte Mensch offen. Aber wenn es um Christus geht und dass wir ruhen in Christus und in dem, was er ist und was er getan hat, das mag er nicht, das schmeckt ihm nicht. Ganz gewiss nicht. Der alte Mensch lebt von dem, was er tut und nicht vom Wohlgefallen Gottes in Christus. Er lebt nicht von der Gnade, sondern von seinem eigenen Tun. Da ist er zu Hause. Das ist ihm von klein auf vertraut, diese Sicht. Freut sich jemand darüber im Gespräch, man ist miteinander im Gespräch, ja auch in der Gemeinde Jesu über geistliche Dinge, hoffentlich auch über geistliche Dinge, und drückt man seine Freude darüber aus, dass man alles in Christus hat, dass man in ihm zur Ruhe gekommen ist, dass alles gut ist zwischen Gott und uns. Spricht man darüber, freut man sich darüber, dass man ohne irgendein Tun in Christus eine neue Schöpfung ist, dann heißt es sogleich, man muss aber auch etwas tun. Das ist die Sprache des alten Menschen, er kann das einfach nicht aushalten. Mal einen Punkt setzen und mal darüber nachdenken und sich darüber freuen, dass alles gut ist in Christus, eine Neuschöpfung. Das ist dem alten Menschen unmöglich, ausschließlich mit dem zufrieden zu sein, womit Gott zufrieden ist. Darum geht es doch. Nämlich mit Christus und dem, was Gott in ihm getan hat. Auf dieser Grundlage, das müssen wir und wollen wir dann auch sagen, ja, wenn wir da zur Ruhe gekommen sind, auf Golgatha und in der Auferstehung Jesu und seiner Erhöhung in ihm selbst. Wenn wir darin zur Ruhe gekommen sind, dass unsere tägliche Freude ist und wir daraus leben, dann allerdings, auf dieser Grundlage, gibt es noch genug Möglichkeiten im Namen Jesu, das ist wichtig, muss dick unterstrichen werden, im Namen Jesu zu bitten und auch zu handeln. Da kommt das Handeln nicht zu kurz und das Gebet auch nicht. Die Bitten im Gebet auch nicht, die kommen nicht zu kurz. Nein, dann darf man ihm alles sagen und im Namen Jesu damit rechnen, dass er auf dieser Grundlage seines vollbrachten Erlösungswerkes unser Gebet im Himmel bereits erhört hat, so wird es uns werden auf Erden, sagt der Herr Jesus selbst. Also das sollte uns die Hauptsache sein, auch im Blick auf das Ergehen des Volkes Israel. Dafür lasst uns beten, dass ihnen die Augen für den Messias, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, geöffnet werden. Anders werden sie nicht zur wahren Ruhe kommen. Unmöglich. Hat man sich eine Zeit lang irgendwo häuslich niedergelassen, hat man gedacht als Jude, Jetzt bist du hier in einem Lande, wo du sicher bist. Schon kommen irgendwelche Turbulenzen. Schon bricht der Hass gegen den Juden, also das, was wir als Antisemitismus bezeichnen, wieder auf und durch. Sie kommen nirgendwo zur Ruhe. Aber die Frage ist doch, sind sie denn in ihrem Land, das Gott ihnen wiedergeschenkt hat, in seiner vorgehenden, vorlaufenden Gnade, sind sie denn da zur Ruhe gekommen? Auch da werden sie nicht zur Ruhe kommen. In Christus allein ist ihre Ruhe. Nur dort. Und darum beten wir darum, dass ihnen die Augen für den Messias geöffnet werden. Mag es ihnen auch äußerlich durch Gottes bewahrende Gnade im Kampf gegen ihre Feinde gelingen, so werden sie doch nur in Christus zur Ruhe kommen. Und wenn wir das im Auge behalten, ihr Lieben, werden wir nicht auf ein Nebengleis geraten. Wie es tatsächlich geschieht, ich habe es in diesen Tagen noch gelesen, dann werden wir nicht auf dieses Nebengleis geraten, eine Antwort auf die Frage zu suchen, Gaza-Krieg. Was sagt die Bibel zum weiteren Ablauf? Solche Themen wollen wir getrost denen überlassen, die meinen, sie würden den Fahrplan Gottes durch diese letzte Zeit bis in alle Einzelheiten hinein kennen. Das wollen wir ihnen überlassen. Für uns soll gelten und darf gelten. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und in der Hauptsache geht es um das, was Paulus hier schreibt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die Hauptsache. Im Grunde handelt es sich hier um den Menschen des neuen Bundes, der uns ja schon so ausdrücklich im Alten Testament verheißen ist und in Christus seine Erfüllung gefunden hat. Jeremia, Kapitel 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und dieser neue Bund gilt auch den Heidenvölkern. Ne? Gilt auch uns. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Gemeint ist der Gesetzesbund. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Sie haben alle eine ganz persönliche Erkenntnis Gottes in Christus Jesus. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Was ist das für ein Wort? Denk über dein Leben nach und dann schreib darüber, dass der Herr deiner Sünden nimmermehr gedenken will und dich dafür zur Rechenschaft ziehen will. Magst du auch noch hier und da manche Folgen zu tragen haben, macht Gott auch aus den Folgen etwas, was ihn verherrlicht und was dir zum Besten dient. Und in diesem Bund, in diesem neuen Bund der Gnade ist alles enthalten und alles geschenkt, was göttliches Leben in seiner Substanz ausmacht. Wie Petrus sagt, alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, haben wir in diesem Gnadenbund. Und nun kommen wir zu der Frage, die wir am vergangenen Sonntag bereits angesprochen haben. Ist denn nun alles neu geworden oder ist nur einiges neu geworden? Hier in meiner Übersetzung heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Wie sollen wir das verstehen? Diese Frage kann aufkommen, weil wir es mit unterschiedlichen Übersetzungen zu tun haben, die auf unterschiedlichen Lesarten in verschiedenen Handschriften beruhen. Das hat jetzt mit Bibelkritik nichts zu tun. Ne? Es gibt eben unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Lesarten. Hier und da kommt sowas vor. Und dann forscht man nach und macht sich Gedanken darüber, was ist jetzt die bessere Lesart, wie soll man es hier übersetzen. Und aus diesem Grunde heißt es in manchen Übersetzungen, Neues ist geworden, in anderen Übersetzungen, alles ist neu geworden. Ne? Und so kann diese Frage aufkommen, ja was denn nun, ist alles neu geworden oder nur einiges neu geworden? Wir dürfen davon ausgehen, dass beide Lesarten dasselbe aussagen, nämlich dass wir in einen gänzlich vollkommen neuen Lebensbereich hineingestellt worden sind. In einen Lebensbereich, in dem wirklich alles neu ist. Und dieses vollkommen neue Sein entspricht der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus Jesus durch den Glauben zugerechnet worden ist. Paulus spricht hier nicht von den Auswirkungen dieses gänzlich neuen Lebens, im Heiligungsprozess, dem Verhalten der Gläubigen. Das tut er ausdrücklich an anderen Stellen in seinen Briefen. Da spricht er darüber, wie sich ein Christ nun zu verhalten hat. Da spricht er über die Auswirkung dieses neuen Lebens. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um dieses Leben an sich, das all das beinhaltet. Um ein Sein in Christus. Hier geht es also um das, was wir sind in unserem Verhältnis zu Gott, unserem Vater, nämlich wir sind alles vor Gott, was wir in Christus, in Christi leben, in seinem Wesen haben dürfen und haben. Ging es hier um die Heiligung und nicht um die Rechtfertigungsgnade, dann wäre wirklich nicht alles, sondern nur einiges neu geworden. Denn unser Heiligungsleben, indem wir in das Bild Christi, in seinen Charakter umgestaltet werden, ist mangelhaft. Das wird jeder unter uns zugeben müssen. Heiligung, der Heiligungsprozess ist mangelhaft. Da gibt es immer etwas auszusetzen, immer etwas zu korrigieren. Immer etwas, worunter wir uns zu beugen und zu demütigen haben. Wir dürfen uns freuen, dass das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, uns reinigt von aller Sünde. Wenn wir leider versagt haben, oder der alte Mensch meldet sich immer wieder mal bei uns, ne? Auch wenn wir ihn im Griff haben im Augenblick durch Gottes Gnade, aber er meldet sich. Ne? Er ist noch da, obwohl er am Kreuz schon gerichtet ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Es wäre angesichts mancherlei Versagens in Anfechtungen ein gewisser Trost, wenn Paulus hier meinte, es sei nicht alles, sondern nur einiges neu geworden. Und ich kannte einen lieben Bruder, ich habe ihn sehr geschätzt, er ist schon früh heimgegangen, ist jetzt schon etliche Jahre beim Herrn. Dem war das so wichtig, ne? Der hat hier in diesem Vers nur Heiligung gesehen. Und dann war er natürlich dankbar dafür, dass es Übersetzungen gab, in denen es heißt, Neues ist geworden und nicht alles neu, ist neu geworden. Weil er nämlich in seinem täglichen Leben erfahren musste, dass tatsächlich nicht alles neu war. Aber diese Sicht hatte er unter dem Gesichtspunkt der Heiligung. Aber hier geht es nicht in erster Linie um Heiligung. Hier geht es überhaupt nicht um Heiligung zunächst, sondern um Rechtfertigung. Und da ist wirklich alles, aber auch alles neu geworden. Da haben wir ein ganz neues Leben, da sind wir eine ganz neue Schöpfung in Christus geworden. Wir fragen uns, ist es nicht ein viel größerer Trost und eine viel herrlichere Tatsache, dass wir davon ausgehen dürfen, dass tatsächlich alles neu geworden ist im Blick auf die vollkommene Gerechtigkeit Christi, die unsere Gerechtigkeit ist durch den Glauben. Ist das nicht ein viel größerer Trost als der Trost, den sich dieser liebe Bruder immer wieder aus dieser anderen Übersetzung geholt hat. Oder aus dieser einen Übersetzung geholt hat. In dieser herrlichen Gerechtigkeit ist in Christus wirklich alles selbstische Wesen, alles, was dir und mir noch Not bereitet im Umgang, in der Nachfolge Jesu, im Umgang auch miteinander, was es auch sein mag, alles selbstische Wesen, wovon wir ja von Natur aus geprägt sind, ist hier wirklich ein für alle Mal abgetan in der Glaubensgerechtigkeit. All das, was unserer alten Natur anhaftet, ist vergangen. Es ist wirklich alles vergangen. Nicht nur etwas ist vergangen, alles ist vergangen. Und in ihm, in Christus, haben wir ein ganz, ganz neues Leben. Und so macht es ja auch der Zusammenhang deutlich, wenn wir an Vers 21 denken, wo von der Glaubensgerechtigkeit ausdrücklich die Rede ist. Somit bleibt es dabei. Neues ist geworden in der Weise, dass alles neu geworden ist in Christus. Und wir in ihm eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sind. Und so lasst uns doch, ihr Lieben, lasst uns doch im Glauben von Herzen dafür danken, dass wir wunderbar gemacht sind. Wunderbar gemacht sind. Erinnert euch das an ein Wort aus dem Psalm? Da ist es allerdings anders gemeint. In einem anderen Zusammenhang, da geht es um die natürliche Schöpfung, ja, und da geht es um unseren Leib, um unser irdisches Dasein. Da sagt David im Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Jeder Einzelne unter uns ist wunderbar gemacht, eine herrliche irdische Schöpfung Gottes. Ganz wunderbar. Aber jetzt beziehen wir es mal auf die geistliche Schöpfung. Da dürfen wir doch danken, Herr, dass ich in dir eine wunderbare neue Schöpfung bin. Ich preise dich dafür. Da fehlt gar nichts, da ist alles neu geworden. In Christus. In Christus Jesus ist das, was einmal in der Vollendung sein wird. Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Jetzt bereits im Glauben, nicht im Schauen, eine über die Maßen herrliche Wirklichkeit. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, jetzt nehme ich mal die andere Übersetzung, es ist alles neu geworden. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so von Herzen dafür, dass wir in Christus Jesus, deinem Lebenssohn, eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur. Da ist wirklich alles in dir, Herr Jesus, neu geworden. Alles. Und so haben wir Grund, uns zu freuen und dich zu preisen und zu loben und dich anzubeten, Vater im Himmel, für dieses wunderbare Geschenk der Neuschöpfung in deinem Sohn. Amen.